Hallo ihr Lieben, ja, jetzt ist es soweit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das haben wir so noch nie gemacht in der Oase. Es ist ganz neu für uns, aber neue Herausforderungen sind Sachen, die wir einfach angehen, sind neue Möglichkeiten und das wollen wir gerne machen. Willkommen in der Oase. Willkommen zu unserem ersten Online-Gottesdienst. Es ist für uns wirklich ein Vorrecht, heute in dein Wohnzimmer zu sein. Und wir sagen immer, wenn wir in der Oase uns treffen und neue Leute dabei sind, dann sagen wir, willkommen daheim. Daheim ist der Ort, wo du dich wohlfühlen kannst. Daheim ist der Ort, wo du deine Füße hochlegen kannst, wo du wirklich dich selbst sein kannst. Und es ist der Ort, wo wir gerne sind. Wir schauen uns heute in der Predigt, schauen wir uns die Ich-Bin-Worte Jesu an, was Jesus über sich selbst sagt. Das Thema ist einfach Jesus und wir schauen die Worte, die er über sich selbst ausspricht. Letzte Woche hatten wir das Thema Ich bin das Brot des Lebens. Und wir lesen noch gemeinsam die Bibelstelle für heute, das ist Johannes 14, Vers 1 bis 7. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es kurz holen. In der Neue Genfer Übersetzung lese ich das vor. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Bis soweit die Worte, die Jesus hier gesprochen hat. Unsere Bibelstelle fängt heute mit etwas ganz Interessantes an, die Worte Jesu. Und er sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Und ihr merkt, es geht gleich los. Ne? In einer Zeit, wo viele erschüttert sind und Angst haben wegen dieser Corona-Krise und die Folgen, die das bringt, sagt Jesus zu uns, lasst dich nicht in deinem Glauben erschüttern. Lass dich nicht in deinem Glauben erschüttern. Er sagt, hab keine Angst, sondern vertraut auf Gott. Und ich denke, bis soweit würden die meisten Leute einstimmen und sagen, ja, das sind gute Worte, wir sollen auf Gott vertrauen. Gott vertrauen ist immer gut, ne? Aber dann geht Jesus weiter und dann sagt er, vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Glaube an mich. Und da wird es ein bisschen heikel, denn zur Zeit war das Denken von den Leuten, wie kann ein Mensch Jesus, ein Rabbi, ein guter Lehrer, vielleicht sogar ein Prophet, das von sich selbst sagen? Es würde genauso sein, als wenn ich heute sagen würde, ja, es gibt viele schlechte Nachrichten, die wir jetzt anhören, aber keine Panik, keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Das wird komisch und auch in die Zeit Jesu war das komisch. Für die meisten Leute war das einfach Gotteslästerung. Denn Jesus hat sich in diesem Kontext auf eine Stufe mit Gott gesetzt. Und dann geht Jesus noch weiter und er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele verschiedene Wohnungen. Und Jesus hat versprochen, dass er zum Haus seines Vaters geht und dass er einen Platz für uns vorbereitet. Ein Ort, wo wir daheim sein können. Ein Ort, wo wir unsere Füße hochlegen können. Ein Ort, wo wir uns selbst sein können. Wo wir geborgen und sicher sind. Jemand hat mal gesagt, Gott hat die Welt in 7 Tagen geschaffen. Und jetzt ist Jesus schon 2000 Jahre dabei, eine Wohnung für uns vorzubereiten. So wie großartig wird das wohl sein, das, was Gott und Jesus da für uns am Machen sind. Und dann geht Jesus weiter, er sagt, den Weg, der dorthin führt, kennt ihr ja. Und da war nur einer, der sich getraut hat, etwas anderes zu sagen. Jesus sagt, ja, den Weg kennt ihr ja, aber der Thomas, und Thomas ist bekannt als der Zweifler, aber hier können wir uns richtig gut mit ihm identifizieren, weil der Thomas stellt die Frage, die keiner stellen dürft, keinen Mut hat zu stellen. Und er sagt einfach, nein, wir kennen den Weg nicht. Er sagt, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst, geschweige denn den Weg dorthin zu kennen. Und dann sagt Jesus diese großartige Worte. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Und in unserer Zeit, diese Worte haben manche von uns schon so oft gehört, so wir können uns gar nicht vorstellen, wie intolerant so eine Aussage ist. Was für harte Tabak es für sie war, wie schwer zu verdauen diese Worte waren. Und viele Menschen sind auch mit den Worten Jesu heutzutage nicht einverstanden. Sie finden sie unattraktiv, nicht die Wahrheit entsprechend und belanglos. Langweilig oder unattraktiv. Ich muss sagen, ich bin nicht immer Christ gewesen, bin christlich erzogen worden, aber habe mit 14 eine ganz klare Entscheidung für Jesus getroffen. Aber vorher, wenn man dann zur Kirche gegangen ist, dann fand ich es auch, als Kind fand ich es langweilig, ich fand es unattraktiv. Und ob es Gottesdienste waren, ob es die Bibel war oder Gebet, ich würde es nie so sagen, aber im Herzen war das nicht das, wo ich gesagt habe, juhu, da gehen wir hin. Oft war es langweilig. Es gibt der Humorist, der Oliver Wendell, er schrieb, ich wäre ja vielleicht Pfarrer geworden, wenn gewisse Geistliche nicht wie Bestattungsunternehmer aufgetreten wären. Und da ist manchmal etwas dran. Und dann ist es nicht nur langweilig oder unattraktiv, aber es ist nicht die Wahrheit entsprechend. Das mit den Worten Jesu oder mit dem Christentum kann einfach nicht stimmen. Dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er für unsere Sünde gestorben ist und auch vom Toten auferstanden ist, können wir das wirklich glauben? Wisst ihr, dass 56% der Deutschen nicht an die Auferstehung glaubt? Man sagt, ja, so ist es nicht gewesen. Mehr als die Hälfte unseres Landes glaubt nicht mehr an die Auferstehung. Trotzdem feiern wir am Ostern immer wieder dieses Fest. Und dann kann man sagen, die Worte, die Jesus gesagt haben, die waren vielleicht toll und schön, aber belanglos. Sie waren unwichtig, gerade für unsere moderne Zeit. Was sollen wir noch mit solchen Worten haben? Kann ein Ereignis, das vor 2000 Jahren 2000 Kilometern entfernt geschehen ist, etwas für mein Leben bedeuten im 21. Jahrhundert, heutzutage. Aber die Worte Jesus sind nicht langweilig, unwahr oder unattraktiv, sondern sie sind spannend, sie sind wahr und sie sind relevant. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Er ist der Weg, ein Wegweiser in eine verlorene Welt. Wir haben soeben das Lied gesungen, Waymaker, Wegbereiter. Und das ist Jesus. Die Menschen, die wurden dazu geschaffen, in einer Beziehung zu Gott zu leben. Und ohne diese Beziehung wird es immer ein Hunger in deinem Herzen bestehen. Ein Leere, ein Gefühl, dass etwas fehlt. Es gab eine Japanerin, die Folgendes sagte. Sie sagte, in Japan ist es, als ob wir zwei Mägen hätten. Einen für das normale Essen, für Fleisch, für Kartoffeln, für Obst. Aber wie viel wir auch immer davon essen, wir fühlen uns nie richtig satt. Es ist, als ob wir einen zweiten Magen nur für Reis haben und wir fühlen uns erst dann satt, wenn wir Reis gegessen haben. Für diese Frau würde Jesus eigentlich sagen, ich bin der Reis des Lebens, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Einzige, der diesen Magen wirklich satt machen kann. Alle anderen Dinge, so wie Beziehungen, so wie Freundschaften, so wie Erfolg, all das stellt nur einen Teil von unserer Seele zufrieden. Bei allen Menschen ist diese Frage, was ist denn Sinn des Lebens? Wozu das alles? Was machen wir eigentlich hier auf dieser Welt? Was ist Sinn des Ganzen? Warum lebe ich eigentlich? Prinz Charles, er sagte einmal, trotz aller wissenschaftlicher Fortschritt verbleibe tief in der Seele, wenn Sie mir gestatten, dieses Wort zu, gebrauchen, ein beständiges, ein unbewusstes Angstgefühl, dass irgendetwas fehlt, irgendein Bestandteil, der das Leben lebenswert macht. Der Bernard Levin, ein englischer Kolumnist, er sagt, das Leben ein einziges Fragezeichen und keiner hat Zeit, der Sache richtig auf den Grund zu gehen. Und der Bernard Levin, er war kein Christ, aber er wusste allzu gut, wie unzureichend die üblichen Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens eigentlich sind. Leo Tolstoi, der Autor von Krieg und Frieden und von Anna Karenina, er schrieb in 1879 ein Buch mit dem Titel Meine Beichte. Und darin schildert er seine Suche nach dem Sinn des Lebens. Er sagt, als Kind hatte er sich vom Christentum abgewandt und er verließ die Universität mit der Absicht, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und er stürzte sich kopfüber in das gesellschaftliche Leben von Moskau und von St. Petersburg. Er wurde reich und berühmt, er hatte viele Frauen, er trank unmäßig, er frönte sich dem Glücksspiel und er führte ein wildes Leben. Doch all diese Sachen befriedigten ihm nicht. Und dann widmete er sich das Familienleben. Er hatte eine liebe Frau und 13 Kinder, die ihn gründlich, so sagt er selbst, nach der Suche nach dem Sinn des Lebens abhielten. Und er hatte alle Ziele, die er sich gesteckt hat, hat er eigentlich erreicht. Aber doch war eine Frage, die ihm fast in den Wahnsinn trieb, nicht beantwortet. Welchen Sinn hat mein Leben, der durch den Tod nicht zugrunde wird? Und auch heute, viele Jahre später, hat sich daran eigentlich nichts verändert. Der Freddie Mercury, Leadsänger von der Rockgruppe Queen, der in 1991 an AIDS starb, er schrieb in seinen letzten Songs, weiß hier einer, wozu wir eigentlich leben? Er sagte, du kannst alles auf der Welt haben und trotzdem wahnsinnig einsam sein. Und das ist die bitterste Art von Einsamkeit. Mein Erfolg hat mich zum Idol der Welt gemacht und mir Millionen eingebracht. Aber er hat mir das eine vorenthalten, was wir alle brauchen. Eine dauerhafte Beziehung, in der es echte Liebe gibt. Blaise Pascal, ein französischer Philosoph und Mathematiker, er sagt, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Christus offenbart. Und das ist, warum es eigentlich geht. Nur in einer Beziehung mit Jesus Christus können wir wirklich Erfüllung erleben, kommt wirklich Sinn und Ziel in unserem Leben. Der Theologe Helmut Tilke, er sagte einmal, Gott wird einst unter das Leben mancher Menschen schreiben müssen. Brillante Leistung, aber Thema verfehlt. Denn das Thema, worum es eigentlich geht, hat man nicht erreicht. Den Weg, den man gehen muss, ist man nicht gegangen. Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg, aber Jesus ist auch die Wahrheit. Er sagt, ich bin die Wahrheit, eine Wirklichkeit in einer konfusen Welt. Manchmal hören Christen folgende Argumente, wenn sie über Gott sprechen und über Jesus. Sie sagen, ja, es ist egal, was man glaubt, wenn man es nur aufrichtig meint. Habt ihr das auch schon mal gehört? Egal, was man glaubt, solange, wenn man es aufrichtig meint. Aber diese Haltung ist unlogisch, denn wenn der christliche Glaube wahr ist, dann ist es für jeden von großer Bedeutung. Ist es nicht wahr, dann leben Christen in einer Illusion, dann ist es eine Lüge und dann ist es alles andere als gut für uns. Das wäre ja tragisch, wenn und dann wäre es, je eher man davonkommt, desto besser. C.S. Lewis, er sagt, das Christentum ist eine Behauptung, die, wenn sie falsch ist, keinerlei Bedeutung hat. Ist sie aber wahr, so ist sie von zwingender allgemeiner Bedeutung. Was sie dagegen absolut nicht sein kann, ist irgendwie halbwegs bedeuten. Gibt es Beweise für die Wahrheit des Christentums? Wisst ihr, als mein Sohn ganz jung war, er war noch im Kindergarten, hat er mit einem Freund gesprochen und sie hatten eine Diskussion im Kindergarten. Und dann sagte die Kindergärtner, die Erzieherin sagte zu uns, ich habe folgendes Gespräch gehört. Dein Sohn war im Gespräch mit seinem Freund und dann hatten sie eine Diskussion und der Tim sagte, es gibt einen Gott. Und der Cliff sagte, nein, es gibt keinen Gott. Und dann sagte Tim, doch, es gibt einen Gott. Nein, 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 es gibt keinen Gott. Ich habe, und Tim versuchte mit alles zu sagen, dass es einen Gott gibt. Und er sagte, es gibt einen Gott und ich kann es dir sogar beweisen. Und dann sagte Cliff, wie denn? Er sagt, wir haben ihn sogar auf Video zu Hause. Er hat gesprochen über den Jesus-Film, den wir zu Hause haben. Aber manchmal, dann stellt man sich die Frage, gibt es Beweise für diese Wahrheit? Und ich kann euch sagen, ich kann viele Argumentationen hier bringen. Ich kann euch historische Belege zeigen, dass Jesus gelebt hat und dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Und die gibt es tatsächlich. Es würde ein bisschen zu weit führen, um das alles hier zu belegen. Aber eine Sache hat mich richtig angesprochen. Jakobus, der Bruder von Jesus, der wurde Christ. Jakobus, der Bruder von Jesus, hat gesagt, dass Jesus sein Herr und sein Heiland ist. Er hat sogar ein Buch in der Bibel geschrieben. Und dieser Jakobus wurde wegen seinem Glauben getötet. Aber warum hat er so stark an etwas geglaubt, wenn es eine Lüge war? Wir hören, dass Jakobus zum Glauben gekommen ist, erst nachdem Jesus Christus vom Toten auferstanden ist. Erst nachdem er dieses Wunder gesehen hat. Er hat ihn gekannt als seinen Bruder und er war vielleicht ein Rabbi. Aber als diese Tatsache, dass Jesus Christus vom Toten auferstand, Tatsache war, kam Jakobus zum Glauben. Und der Rest ist Geschichte. Wenn jemand seinen eigenen Tod und seine Auferstehung vorher sagen kann und es tatsächlich geschieht, dann werde ich persönlich an diese Person glauben. Die Wahrheit besteht aus Tatsachen, aber es sind auch Fakten. Es sind Fakten, die die Wahrheit sind, aber es sind auch die Erfahrungen, die wir machen. Die Erfahrung mit Jesus. Ich habe Jesus Christus mit 14 Jahren ganz persönlich, ganz bewusst kennengelernt. Er wurde die Wahrheit in mein Leben. Jesus Christus ist der Weg. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und er sagt, ich bin das Leben. Ich bin Leben in einer dunklen Welt. In Jesus finden wir Leben, wo vorher nur Schuld, Abhängigkeiten, Angst und Aussicht auf den Tod gegeben hat. Wir sind alle nach dem Bild Gottes geschaffen und wir tragen alle etwas Edles, etwas Göttliches in uns. Aber andererseits sind wir auch alle gefallen, sagt die Bibel uns. Und wir haben alle eine angeborene Neigung zum Bösen, Böses zu tun. Durch Sünde wird das Bild, das Gott in uns geschaffen hat, wird entstellt und bei manchen sogar ausgelöscht. Manchmal können unsere Fehler amüsant sein. Gerade bei kleinen Kindern, wenn sie Fehler machen, kann man drüber lachen. Aber ich weiß auch in meinem Herzen, dass es bestimmte Sachen gibt, die nicht richtig sind und wo ich mich in meinem Leben zu Recht schuldig fühle. Der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn, er schrieb, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft weder durch Staaten noch durch gesellschaftliche Klassen noch politische Parteien, sondern mitten durch jedes und alle Menschenherzen. Und dann sagen manche Leute, aber ich tue doch niemandem etwas zu leide. Das Problem ist, wir messen uns mit anderen. Aber wenn wir die Messlatte höher machen und wenn wir verstehen, dass die Messlatte eigentlich Gott und der Himmel ist, dann sehen wir, dass unsere guten Sachen doch nicht so gut sind. Aber wahre Vergebung finden wir nur in Jesus Christus. Als Jesus am Karfreitag am Kreuz genagelt wurde, bezahlte er die Strafe, die wir eigentlich bezahlen müssen. Er bereinigte uns von Abhängigkeiten, von Angst und von schließlich dem Tod. Er starb an unserer Stelle. Es gibt noch eine Geschichte. Am 31. Juli 1941 schlugen die Sirenen in Auschwitz Alarm und ein Gefangener war ausgebrochen. Und als Vergeltungsmaßnahme sollten 10 Gefangene sterben. Und die Gefangenen, die mussten sich in eine lange Reihe Stellen aufstellen und der Kommandant der Gestapo, er suchte willkürlich 10 daraus und die würden in einen Betonbunker gesperrt und da sollten sie langsam und qualvoll verhungern. Aber als er quasi eine ausgesucht hatte, schrie er, er zeigte auf Francis Ganojew. Und dieser Mann, er schrie verzweifelt, nein, meine arme Frau, meine Kinder. Und als er das sagte, trat ein unscheinbar wirkender Mann aus der Reihe hervor. Und er sagte, ich bin katholischer Priester, ich möchte für diesen Mann sterben. Ich bin alt, er hat Frau und Kinder, ich habe niemanden. Und der Kommandant genehmigte das und der Pastor wurde Stellvertreter. Der Priester wurde mit 9 anderen Männern in den Hungerbunker gesperrt. Und sie beteten und sangen nackt auf dem Boden liegend, obwohl sich normalerweise die Gefangenen wie Kannibalen in Stücke rissen. Aber bei denen war es nicht so. Nach 2 Wochen war der Priester und 3 andere Männer noch immer am Leben. Und da der Bunker für andere gebraucht würde, würden diese 4 Überlebenden am 14. August mit einer Phenolspritze getötet. Am 10. Oktober 1982 wurde der Tod von diesem Priester, diesem Pater Maximilian Kolbe, auf dem Peterplatz in Rom gewürdigt. Und unter den vielen Anwesenden waren Franz Ganojew, seine Frau, seine Kinder und seine Enkelkinder. Der Tod von einem Pater hat das Leben von vielen ermöglicht. Jesus ist nicht nur für einen einzigen Menschen gestorben, sondern für jede einzelne. Aber selbst wenn du der einzige Mensch auf der Welt warst, wäre er für dich gestorben. Er wäre gestorben, um deine oder meine Schuld zu tilgen. Der Paul Tillich, ein Theolog und Philosoph, er beschreibt das menschliche Dasein als eine Existenz mit 3 Ängsten. Die Angst vor Sinnlosigkeit, die Angst vor dem Tod und die Angst vor der Schuld. Und wisst ihr, Jesus, er begegnet all diese drei Ängste, indem er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wenn diese Botschaft dich angesprochen hat, dann möchte ich dich zu einem Gebet einladen heute. Ich möchte gemeinsam mit dir beten und ich möchte gemeinsam diesen Weg dir vorstellen. Wisst ihr, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann ist es wichtig, dass wir Schritte gehen und diesen Weg nachfolgen. Und das können wir tun, indem wir beten. Es ist ein einfaches Gebet. Und das möchte ich heute zusammen mit dir beten. Wenn du da bist und du möchtest dieses Gebet mitsprechen, spreche mir dann nach. Vater im Himmel, ich bereue alles Schlechte, was ich in meinem Leben getan habe. Bitte vergib mir. Ich wende mich jetzt von allem ab, von dem ich weiß, dass es verkehrt ist. Danke, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um am Kreuz für mich zu sterben, damit ich Vergebung und Freiheit finden kann. Von jetzt an will ich ihm als meinen Herrn nachfolgen und gehorchen. Danke, dass du mir jetzt die Vergebung und deinen Heiligen Geist anbietest. Dieses Geschenk jetzt. Bitte komm durch deinen Heiligen Geist in mein Leben und bleibe für immer bei mir. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.